Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ich heute das Thema mit euch machen darf und wir ja weiter reinschauen in unseren Galaterbrief, den wir ja Stück für Stück durchgehen. Und so wollen wir uns heute auch die nächsten zwei Verse anschauen. Bevor ich anfange, will ich auch noch mal kurz beten und dann lege ich auch los. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, das du uns gibst und dass du uns heute die Möglichkeit schenkst, gemeinsam hineinzuschauen. Und doch bist du allein es, der uns die Augen und die Herzen öffnen kann, um es zu verstehen. Und darum bitte ich dich, rede du zu uns. Amen. Bevor ich in den heutigen Text einsteige, kurz den Kontext. Was haben wir letztes Mal angeschaut? Es ging darum, dass Paulus an die Galater schreibt und er schreibt von einer Begebenheit. Es geht ja die ganze Zeit darum, so, müssen wir die Gesetze halten oder sind wir alle eigentlich Outlaws? Können wir eigentlich machen, was wir wollen sozusagen? Und er beschreibt eine Begebenheit, die passiert ist. Und zwar sagt er, Petrus, also nicht irgendwer, sondern der Petrus von den Jüngern besuchte einmal die Gemeinde in Antiochia. Letzte Woche haben wir das Thema darüber gehört. Und er hatte dort eine schöne Zeit. Er war dort bei den Heiden, die sich zu Christus bekehrt haben. Er war dort in der Gemeinde und sie waren zusammen und verbrachten eine schöne Zeit miteinander. Sie haben miteinander geredet, zusammen gegessen. Alles war gut, bis plötzlich die Tür aufging und ein paar Juden aus Jerusalem dazu kamen. Es waren auch Christen, aber Petrus wusste, die nehmen das mit dem Gesetz schon auch noch sehr ernst und plötzlich, unangenehme Situation, verlässt Petrus dann doch diese Gemeinde oder diese Gemeindemitglieder aus Antiochia und setzt sich zu den Juden dazu. Und er sondert sich von den anderen ab, weil, ja, wer weiß, was die anderen sagen. Wir hatten es uns letzte Woche genauer angeschaut, Thompson hatte das Thema dazu gemacht. Und da hinein steht Paulus auf und weist Petrus vor allen zurecht. Er sagt, hey, das kannst du nicht machen. Du lebst wie die Christen, also die Heidenchristen sozusagen. Und wenn dann aber die Juden auftauchen, tust du so, als ob du doch zu denen gehörst. So, Hauptsache nirgends anecken. Und wir haben uns angeschaut, ja, was das bedeutet und so weiter. Gerade im letzten Textteil, wo Thompson drüber geredet hat. Und heute gehen wir da einfach nur zwei Verse weiter, wo Paulus quasi begründet, warum es hier keine Trennung mehr gibt zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Einfach nur, damit wir wissen, wo wir jetzt gerade stehen, weil unser Text steigt ziemlich direkt ein. Und so lese ich vor von Galater 2, Abvers 15. Da sagt Paulus, natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an Christus geglaubt, um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können. Und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch das Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Zwei Verse, die wir uns heute anschauen wollen und ich finde, wo ich mich vorbereitet habe, Paulus beginnt den Text schon mit einer ziemlich provokanten Aussage. Er sagt in Vers 15, natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Also, okay, fühle ich mich schon ein bisschen angegriffen. So, also was soll das quasi, ihr wart so voll toll. Und wir sollen jetzt quasi das gesetzlose Heidenpack sein. Also so, ihr seid natürlich die Juden und wart voll gut und wir sind diese nichtjüdischen Sünder. Und ihr wart so gut, dass ihr 40 Jahre Ehrenrunden drehen durftet in der Wüste. Ich glaube, darauf will Paulus hier nicht hinaus. Paulus will nicht darauf hinaus, dass die Juden jetzt voll gut wären und als Heilige dastehen und dass die Heiden jetzt voll schlecht sind und die will er runtermachen. Darum geht es hier gar nicht, aber er trifft diese Aussage ja auch nicht aus der Luft raus, sondern er will darstellen, dass es ein Fakt ist, die Juden haben dem Rest der Welt was voraus. Sie haben was voraus, sie haben einige Dinge, die besitzen sie und die waren für sie ganz, ganz besonders wertvoll. Und das unterschied sie. Es machte sie zu Juden und Heiden. Ich meine, das ist eine krasse Aufteilung. Sie sagen so, wir sind die Juden und alle anderen, die ganze Welt, das sind Heiden. Schon eine krasse Aufteilung. Und das machten sie ja nicht einfach aus der Luft heraus, sondern sie sagten, hey, wir haben etwas. Etwas ganz Besonderes. Und darauf sind wir stolz. Dazu zählten mehrere Dinge. Und deshalb sagt es auch Paulus so, hey, ja, wir sind Juden, wir haben etwas. Den anderen voraus. Und was ist es? Das sind Dinge, auf die sie besonders stolz waren. Dazu zählen, ich will nur so die wichtigsten Punkte mal mit euch ganz kurz anschauen. Dazu zählt zum Beispiel ihre Abstammung. Bis hin zu Abraham. Darauf legten sie Wert. Sie sagten, hey, Abraham ist unser Vater. Sie sagten, wir haben eine Wahnsinnsgeschichte. Unser Volk hat was mit Gott erlebt. Wenn man alleine überlegt, was da der Auszug aus Ägypten bedeutet, was hat das Volk alles mit Gott erlebt? Das ist ein Privileg, das haben nur die Juden gehabt. Kein anderer kann sich darauf berufen. Sie sagen, hey, wir kennen Gott. Die Juden kennen Gott, weil sie wussten Dinge über Gott. Sie hatten Schriften wie die Tora, die Bücher Mose. Und sie sagten, hey, wir wissen Dinge über Gott, die wissen alle anderen Nationen nicht. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Part für sie. Sie sagen, wir haben das Gesetz. Wir haben das Gesetz von Gott empfangen und mit diesem Gesetz halten wir was ganz Besonderes in unseren Händen, nämlich den Weg zu Gott. Wir haben den Weg zu Gott. Also muss man sagen, insgesamt blickte man als Jude schon auf eine krasse Ansammlung von Erlebnissen, von Privilegien, die gerade im geistlichen Bereich schon was zählen müssten. Die sollten von Bedeutung sein, könnte man meinen. Jetzt schauen wir uns nur ganz kurz an, was sagt Jesus und was sagt Gott selbst darüber und was sagt Paulus darüber, weil er hier diese Aufzählung macht. Er sagt zum Beispiel in Johannes 8, Vers 39, da ist es nämlich soweit, dass die Juden sagen, hey, wir haben was Besonderes zu sagen, denn Abraham ist unser Vater. Das sagen sie in Johannes 8, Vers 39, sagen zu Jesus selbst, sagen, Abraham ist unser Vater, also übrigens, wir haben was zu bieten. Und daraufhin erwidert ihn Jesus, er sagt, nein, wenn ihr wirklich Nachkommen Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie er. Euer Vater ist der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Und Jesus zerbricht diesen ersten großen Punkt, indem er ein niederschmetterndes Urteil über sie fällt. Er sagt, ja, du berufst dich auf Abraham, ist nichts wert. Das zweite ist ihre Geschichte und ihre Erlebnisse, auf die sie sich berufen. Sagen, hey, wir sind mit Gott durch die Wüste gewandert. Unser Volk wurde von Gott befreit aus Ägypten. Und Gott selbst sagt in 2. Mose 33, Vers 3, bevor das Volk nach Kanaan einzieht, sagt Gott, ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk und vielleicht müsste ich euch deshalb unterwegs vernichten. Er sagt nur ein negatives Beispiel von vielen. Er sagt, ja, es gibt eine wunderbare Geschichte mit Gott, ein Weg voller Wunder, aber das Resultat, das Fazit, das Gott selbst trifft, ist negativ. Er sagt, ihr seid ein widerspenstiges Volk gegen mich. Auch das wertlos. Und dann kommt der wichtigste Punkt. Das sagen, wir haben das Gesetz. Sozusagen den Weg zu Gott, den Schlüssel für die Ewigkeit sein, das haben wir. Den hat Gott uns anvertraut. Gott hat es Mose gegeben und der hat es unserem Volk gegeben. Und wir als Juden sind die Einzigen, die diesen Schlüssel besitzen, um dahin zu kommen. Und sie sagen, ja, vielleicht haben unsere Vorfahren in der Wüste versagt. Sie waren widerspenstig. Und so weiter. Und vielleicht waren die Pharisäer, die Jesus anspricht, die waren nicht gut. Ja, die waren Kinder des Teufels sozusagen. Aber wir ziehen es durch. Wir haben diese Möglichkeit, wir haben diesen Weg dorthin zu kommen. Und der Rest der gesetzlosen Heiden, die können schauen, wo sie bleiben. Aber dieser Schatz, dieser geheime Weg, der gehört unserem Volk. Der ist uns vorenthalten. Und deshalb legten sie diesen riesigen Wert darauf. Die Gebote zu halten, die Vorschriften, die Reinigung, die Opfer und so weiter, sogar die Kleidung, dass sie gesagt haben, wir machen es besser. Wir haben diesen Weg zu Gott und wir wollen es schaffen. Und ganz ehrlich, wo ich mich damit so beschäftigt habe in der Vorbereitung, muss ich sagen, wenn man sowas wie die Juden direkt von Gott bekommt, dann kann man da schon irgendwie stolz drauf sein. Ich meine, stell dir vor, was ihre Vorfahren erlebt haben. Nicht irgendwer, sondern sagen, meine Vorfahren, ganz direkt. Die standen am Berg Sinai und sie sahen, wie Gott in der Gewitterwolke, in Donner und Blitz auf diesen Berg kommt. Und sie haben diese Stimme Gottes direkt gehört. Und sie haben gesehen, wie Mose losging und sich mit Gott getroffen hat. Und er kommt zurück und Mose bringt was mit. Stell dir das mal vor. Er bringt was mit von Gott, von dem Treffen mit Gott. Und er sagt, schaut mal, Gott hat uns das hier gegeben. Das sind die Gesetze. Und du siehst, und deine Vorfahren, die haben gesehen, die standen in diesem Lager und sie sehen, wie Mose ins Zelt der Begegnung reingeht. Und du weißt, der trifft sich da gerade mit Gott. Und in der Bibel steht, Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund redet. Und Mose kommt raus und sie sehen, wie sein Angesicht verändert ist, wie er selber leuchtet und er sagt, ich bringe euch was mit. Ich bringe euch die Gesetze von Gott. Überleg mal, was das wert ist. Das ist nicht so einfach, wie wir jetzt sagen, ja, die Gesetze sind so alt oder so. Nein, das ist, überleg mal, wo das herkam. Wie das ihnen übermittelt wurde. Und sie legten einen riesigen Wert darauf, das dann auch richtig zu machen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es vielleicht auch etwas nachzuvollziehen, warum die Juden teilweise sogar nach ihrer Bekehrung zu Jesus dieses Gesetz immer noch so vorschoben, immer noch so wichtig sahen. Zu sagen, hey, aber das muss auch noch sein. Aber das muss auch noch sein. Stell dir vor, wo das herkommt. Das muss auch noch sein. Aber sie hatten ein Problem und das sahen sie nicht. Sie hatten ein Fieberthermometer und hielten es für die rettende Medizin. Römer 3, Vers 20 sagt, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Er sagt, durch das Gesetz kann kein Mensch gerecht sein. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist quasi eine Diagnose, die gestellt wird. Aber es ist keine Rettung. Sie waren so stolz auf dieses Vorrecht, das Gesetz zu haben, der Weg zu Gott quasi. Aber jetzt wird ihnen klar gesagt, so wie wir es in Römer gesagt haben, hey, es ist nicht der Weg zu Gott. Das ist nicht die Rettung. Es ist eine Diagnose, die Gott dir gerade stellt. Stell dir vor, jemand geht zum Arzt. Er geht zum Arzt und dann muss er in dieses MRT, ihr kennt es, das ist diese Röhre, die dich quasi komplett durchleuchtet. Und jetzt kommt er in diese Röhre und wird durchleuchtet und dann kommt er raus und der Arzt schaut sich das an und sagt, deine Diagnose ist zum Beispiel Lungenkrebs. Das sehen wir hier. Und er kann dann vielleicht noch nachforschen und sagen, okay, und es kommt vielleicht, weil du rauchst wie ein Schlot. So, und jetzt hat dieses MRT rausgefunden, was dir fehlt. Sagt, das ist eine schlimme Krankheit. Und es hat sogar rausgefunden, woher diese Krankheit kommt. Und es kann sogar rausfinden, wo es hinführt, nämlich in den Tod. Aber was es nicht kann, ist ihn retten. Der Arzt kann diesen Patienten 100-mal in diese Röhre rein und raus schieben, rein und raus, rein und raus. Und das Ergebnis wird immer gleich sein. Und das Ende wird immer gleich sein. Sogar noch weiter, selbst wenn dieser Patient jetzt das, was dazu geführt hat, ändert, wenn er sagt, jetzt rauche ich nicht mehr, dann kann man sagen, hey, das ist eine gute Sache, dass du das lässt. Aber es ändert nichts an dem Fakt, dass du verloren bist. Es stellt dir eine Diagnose, aber es kann dich nicht retten. Du bist verloren. Und genauso wie wir es in Römer davor gelesen haben, das sagt, durch das Gesetz kannst du nicht retten, sagt Römer auch, denn der Sünde soll, den Lohn, den die Sünde zahlt, das, was du hast, kann ich auch das Ende sagen, das ist nämlich auch der Tod. Aber die Bibel redet nicht über den Tod, den, keine Ahnung, du oder ich in 50 Jahren oder in 60 haben, sondern sagt, der ewige Tod, das ist deine Diagnose. Sagt, das Gesetz zeigt dir, du hast Sünde und das Gesetz zeigt dir, wo es hinführt, aber das Gesetz ist nicht in der Lage, dich davor zu retten. Und selbst wenn du jetzt anfangen würdest, dich die ganze Zeit daran zu halten, ändert es nichts daran, dass du verloren bist. Es reicht nicht mehr. Und genau so steht es auch in unserem heutigen Text drin, in Galater 2, wenn wir dann den Vers 16 weiterlesen, nachdem Paulus diese Unterscheidung aufgeführt hat, sagt er, Galater 2, 16, der erste Teil, trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Und damit bricht auch bei den Juden der letzte, quasi die letzte Säule weg. Und alles kracht ein. Das ist nicht so, als ob, keine Ahnung, als ob deine Zacke in deiner Krone fehlt. Es ist so, als ob alles zusammenbricht. Mit dieser Aussage. Und jetzt könnten wir sagen, hey, voll gut, dass wir keine Juden sind. So, ich habe mich noch nie damit gebrüstet, dass ich irgendwie Abrahams Nachkomme wäre. Ich habe irgendwie auch noch nie über das Thema Beschneidung groß nachgedacht und ich bin auch nicht voller Stolz auf die Gesetze durchs Leben gegangen. Also richtig gut, scheint, als hätte der Text heute uns gar nichts zu sagen. Mega, die Juden sind jetzt dran und wir sind fein raus. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Denn wir müssten dann weiter überlegen. Es stellt sich dann nun weigerlich die Frage, okay, wenn das Gesetz nicht retten kann, was kann es dann? Und unser Text hört zum Glück bei Vers 16 im ersten Teil nicht auf, sondern wir lesen Galater 2, 16b. Da steht, vor Gott bestehen kann der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus. Er sagt, nicht die Abstammung, nicht deine Familie, nicht deine Herkunft, Geschichte, Umfeld, sonst was, nicht mal der Versuch, gut zu leben, schafft es, dich vor Gottes Zorn zu retten, sondern nur der Glaube an Jesus. Und jetzt kommt das Schwierige. Jetzt kommt der schwierige Teil. Nämlich, keiner von hier ist überrascht. Keiner von hier ist überrascht. Für keinen von hier ist es wahrscheinlich eine neue Botschaft, dass du sagst, oha, krass, Jesus rettet mich. Sondern eher innerlich so, habe ich schon tausendmal gehört. Oder so, ja, klar, also Glaube an Jesus, Jesus sein Werk vom Kreuz rettet mich und so. Wusste ich, Spoiler. Und weißt du was, ich kann es teilweise nachvollziehen. Aber ich will mit dir anschauen, warum diese Botschaft Paulus, damals der diesen Text schreibt, so berührt hat, dass er bereit war, alles aufzugeben. Alles. Dass er bereit war, Schläge zu kassieren, ins Gefängnis zu gehen, Schiffbruch zu erleiden, am Ende hingerichtet zu werden, weil ihn diese Botschaft gerade, das, was wir gelesen haben, dieser eine Vers so berührt hat. Ich will mit dir anschauen, warum ist berührt dieser eine Vers, keine Ahnung, ein Georg Müller darauf, ein Waisenhaus zu gründen und tausende von Waisenkindern nur durch Gebet ernähren zu können. Warum dieser eine Vers Menschen berührt, alles aufzugeben und ihr Leben umzukrempeln, viele in den Tod gehen und ehrlich gesagt, wir heute da sitzen und es zur Kenntnis nehmen. Und wir eigentlich gerade damit kämpfen müssen, dass unsere Gedanken nicht irgendwo schon abschweifen, obwohl wir gerade diese eine Botschaft gehört haben, die Macht hat, alles zu ändern. Ich will mit dir ein paar Punkte anschauen. Warum ist das vielleicht so? Ich will dir sagen, vielleicht lässt die Botschaft dich kalt, weil sie dich nicht betrifft. Ich will euch ein paar Zeilen aus einem Brief vorlesen. Da steht, liebe neue Freundin, ich zweifle nicht, sie so zu nennen, denn wenn ich mich anders nur ein klein wenig auf die Augen verstehe, so fand mein Aug im ersten Blick die Hoffnung zu dieser Freundschaft in ihrem. Wisst ihr, diese Zeilen berühren mich. Nicht. Berühren mich nicht. Keine Ahnung, was Goethe hier schreibt. Keine Ahnung, ich muss mich da irgendwie durchquälen, diese Zeilen zu lesen und bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Aber eine gewisse, wie hieß sie, Friederike, an die dieser Liebesbrief von Goethe gerichtet war, was glaubt ihr, wie sie diese Zeilen gelesen hat? Ganz anders, als ich sie lese. Vielleicht, also ich kenne das, dann habe ich zum Beispiel von meiner Frau was Besonderes bekommen, nämlich ein Liebesbrief. Nicht nur eine WhatsApp, sondern dann habe ich mal einen echten Brief bekommen. Quasi. Der war in meinem Postkasten drin. Was habe ich mich da gefreut? Das ist was ganz Besonderes. Und dann lese ich den und das berührt mich. Mega, stell dir das mal vor. Stell dir vor, deine Geliebte oder dein Geliebtes irgendwo unterwegs, er ist weit weg und dann schreibt er dir den Brief. Du machst den Briefkasten auf und da ist ein Brief drin. Und er sagt dir tolle Worte. Wer dich vermisst, wer dich liebt und so weiter. Und dann, keine Ahnung, hast du diesen Brief und stell dir vor, ich komme zu dir zu Besuch und du sagst zu mir, hey Stefan, guck mal, was ich hier habe. Schau mal, mega, oder? Lies mal. Und ja, dann lese ich das vielleicht und dann denke ich mir so, hey, toll, freut mich, halt für dich. So, also, schön für dich. Ich freue mich, dass es dir gefällt. So, also halt dein Ding, gell? Aber mit mir hat es nichts zu tun. Es trifft mich nicht, weil es mich nicht betrifft. Und ich sage dir, weil in 10 Jahren hole ich den Brief wieder raus und ich lese und ich freue mich immer noch darüber. Es bleibt was Besonderes. Es ist für mich geschrieben. Es betrifft mich ganz direkt. Und wenn du mir dann sagst, lies doch mal diesen Brief, den ich hier bekommen habe, dann denke ich mir so, hoffentlich ist er nicht so lang. Ich habe gar keine Lust, den zu lesen. Und hoffentlich hat er keine 7 Seiten. Und du wünschst dir so, hätte er doch mehr als diese 7 Seiten, wäre er doch länger, würde mir meine Geliebte doch nur noch mehr sagen. Was für ein Riesenunterschied. Vielleicht ist es hier genau das Gleiche. Stell dir die Frage, vielleicht trifft dich diese Botschaft hier nicht, weil sie dich nicht betrifft, weil es dich nichts angeht. Und dann kannst du sagen, hey, schön für dich, dass es dir gefällt, dass du dich darüber freust, das ist dein Ding, meins ist es nicht. Und dann kann ich verstehen, dass es dich nicht berührt. Vielleicht berührt dich die Botschaft auch nicht, weil du sie nicht brauchst. Du hast nichts Falsches gemacht, du führst eigentlich ein gutes Leben, ob du es aussprichst oder nicht, aber vielleicht fühlt es sich bei dir so an, dass du sagst, eigentlich, ich bin eigentlich schon gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Menschen einfach so in die Hölle schmeißt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich dann vor Gott stehe, dann wird es passen. Und dann sage ich, okay, wenn du die Botschaft nicht brauchst, wenn du der Meinung bist, die Botschaft nicht zu brauchen, klar, dass sie dich nicht trifft. Klar, dass du darüber keine positiven Gedanken hast oder keine Gefühle dafür. Du brauchst es ja nicht. Aber vielleicht geht es dir auch so wie mir. Und ich sage dir was, ich kenne mein Leben ganz genau. Ich kenne es besser, als ihr es kennt, ja auch meins. Und ich kann euch sagen, ich bin echt ein großer Sünder. Und es gibt keinen einzigen Tag in meinem Leben, für den ich nicht die Hölle verdient hätte. Das weiß ich ganz genau. Und ich kenne meine Taten und ich weiß, wie ich versuche, so zu leben, dass es Gott gefällt. Quasi seine Gebote zu halten und wie ich wieder und wieder und wieder und wieder versage. Das weiß ich. Und noch was, ich bin mir absolut sicher, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Und dass ich nur durch den Glauben, so wie ich es gerade gelesen habe, dass ich nur dadurch gerettet werde. Und doch muss ich gestehen, dass ich immer wieder das lese oder höre und das quasi zur Kenntnis nehme. So wie es vielleicht viele hier auch machen. Ich habe es zur Kenntnis genommen, aber wirklich berührt hat es mich nicht. Drüber gelesen, wie an vielen Tagen. Und dann will ich dich einladen, mit mir mitzugehen quasi, also deinen Gedanken mitzugehen, weil genau so mache ich das nämlich für mich selber, wenn ich merke, warum trifft mich das nicht, auch in der Vorbereitung, warum trifft es mich nicht? Und dann mache ich mir Gedanken darüber, was passiert da, was ist da passiert? Und wisst ihr, dann sehe ich in meinen Gedanken diesen Mann vor mir, vor über 2000 Jahren oder 2000 Jahren, da sehe ich diesen Mann und wisst ihr was? Der wird immer dargestellt mit so schulterlangen, braunen, glatten Haaren und markantem Gesicht. So sah der nicht aus. Der Mann ist nicht, der ist nicht ansehnlich. Das ist Jesus von Nazareth. Weißt du, Jesus von Nazareth, damals ein ganz normaler Typ. Und ich sehe den, wie der vor diesem Hohen Rat steht, die Männer mit ihren schicken Gewändern, die nach den Gesetzen gemacht sind, wie sie ihn anschreien und anspucken. Und der Mann, der da steht, der ist nicht zornig, der ist aber auch nicht abwesend in Gedanken, sondern der ist ganz klar, aber er ist traurig über das, was passiert. Und ich sehe das ganz direkt vor mir. Ich sehe, wie der Mann dafür geschlagen wird, Ich meine, stell dir das vor. Der wird geschlagen und Jesus schreit vor Schmerz. Der schreit, weil es weh tut. Und dann muss er da hochgehen auf diesen Berg und ich sehe, wie sie ihn hinlegen und seinen Körper durchschlagen. Und ich sehe, wie das aufgerichtet wird und dann hängt er dort. Überleg mal, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, dann hängt er dort, der Sohn Gottes. Und um ihn rum, da tobt nur die Menge. Die schreien rum und die Soldaten sind gefühlskalt, denen ist alles egal. Die sitzen halt da. Und ich weiß, ich sehe, wie der Mann am Kreuz in diese Menge reinschaut. Und da mittendrin stehe ich. Da stehe ich. Zwischen all den Leuten in der Menge, da stehe auch ich drin. Und was? Jedes Mal trifft mich sein Blick und er sagt, für dich. Für dich hänge ich dort. Und das denke ich mir nicht aus, denn genauso steht es in der Bibel, die schreibt, er, Jesus, war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich. Er gefiel dir nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch du hast ihn verachtet. Aber deine Krankheit hat er getragen. Deine Schmerzen, er lud sie auf sich. Du dachtest, er wäre von Gott gestraft und von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen deiner Schuld, ihn wegen deiner Sünden gequält. Für deinen Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen bist du geheilt. So sagt Jesaja 53. Stell dir das vor. Für dich hing der dort. Genau das, nicht schön, nicht mit irgendwelchen glatten Haaren oder sonst was, sondern gequält hängt er dort. Unansehnlich, so jemand, was man gar nicht mehr hinschauen will, so widerlich ist es. Und er sagt, nur für dich hänge ich dort. Und wisst ihr, darüber nachzudenken, das bringt uns dahin, dass uns diese Botschaft berührt, dass sie uns verändert. Gott fordert von uns nicht, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern, steht nirgends in der Bibel. Gott fordert uns von uns nicht mal, dass wir Ostern feiern. Eine einzige Sache setzt Jesus selber ein, nämlich nur das Abendmahl. Und er sagt, wofür ist es da? Da geht es nur darum, er sagt, denkt an das Leiden und Sterben von Jesus, so lange, bis ich wiederkomme. Er sagt, denkt nach. Nachdenken, daran sollst du denken. Die Frage ist, wann hast du zuletzt darüber nachgedacht? Nicht drüber gelesen, nicht angehört. Wann hast du darüber nachgedacht? Echt jetzt? Und das ist schwierig. Weil wenn ich dir sage, lese 3 Kapitel nächste Woche, dann ist es easy. Du kannst es abhaken, Haken hinter, 3 Kapitel. Wenn ich sage, denk darüber nach. Ab wann ist es geschafft? Jesus sagt, bis ich wiederkomme. Bis ich wiederkomme. Und weißt, ich verrate dir quasi ein Geheimnis, ein ganz privates Geheimnis von mir. Stell dir vor, beim Abendmahl, das feiern wir jeden Monat. Und da gibt es Leute, die sind 80 Jahre alt, die feiern das Ding seit, keine Ahnung, seit 60 Jahren wahrscheinlich. Ich kann dir verraten, das ist niemals langweilig und niemals öde für die. Und jedes Mal, wenn ich das Abendmahl feiere, dann muss ich dir sagen, habe ich immer das gleiche Gebet. Immer das gleiche und das ganz kurz. Das Einzige, was ich dort bete, ist, führ mich vor dein Kreuz. Führ mich neu vor das Kreuz. Und dann sehe ich genau das. Dann sehe ich genau meinen Herrn, der dort für mich stirbt und dass ich darüber nachdenke, was bedeutet es für mich? Und mich berührt es. Immer wieder, jedes Mal berührt es mich, wenn ich darüber wirklich nachdenke. Also ich bin mit euch heute nicht irgendwie theologisch in diese Verse eingestiegen. Ich habe mit euch nicht eine Beweisführung anhand von Bibelstellen gemacht, was es bedeutet, dass du sündig bist, was es bedeutet, dass uns die Gesetze nicht retten können, weil ich glaube, jeder von hier weiß es. Jeder von hier hat alles gehört und weiß es. Die Frage ist aber nur, trifft es dich? oder nicht. Und ich will dir sagen, wenn es dich jetzt heute nicht trifft, dann solltest du dir die Frage stellen, ob die Botschaft dich halt auch nicht betrifft. Denn die Botschaft ist an Kinder Gottes gerichtet. Die Botschaft geht an Kinder Gottes. Und wenn sie dich nicht betrifft, wenn du es liest und hörst und sagst, wusste ich schon, dann betrifft sie dich vielleicht nicht. Und dann will ich dir trotzdem sagen, hey, heute ist noch die Zeit, die Entscheidung zu treffen, dass sie dich betrifft. Heute ist noch die Zeit, es zu ändern. Und wenn du sagst, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen, aber irgendwie merke ich nichts davon, dann sage ich, die Botschaft von Mann am Kreuz hat heute noch genau die gleiche Kraft wie damals. Ich kann heute noch Menschen verändern. Und es ist der einzige Weg, vor Gott gerettet zu werden für die Ewigkeit. Und das ist ein kurzes Thema, aber das ist die Botschaft, die zentral in der Bibel ist. Und das will ich dir heute mitgeben. Der Mann am Kreuz kann alles ändern. Die Frage ist, hat er das in deinem Leben gemacht oder nicht? Ich möchte zum Abschluss Möglichkeit geben zu beten und danach wollen wir noch zwei Lieder singen. Jesus, du alleine bist der Weg, der zu Gott führt und du allein hast die Kraft, uns zu retten. Und ich danke dir für diese Botschaft. Ich bitte dich, dass du sie jedem neu wichtig machst, dass du zu uns redest und wir es erkennen und uns darüber freuen, Herr, und dankbar sind. Amen.